Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo, ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast. Heute möchte ich über die Reiseregion Sikkim sprechen und damit weitermachen in der Reihe zu den Reiseregionen Indiens. Dass ich über Sikkim nun spreche, trifft sich ganz wunderbar. Ich bin mich erst vor 3 Tagen zurück von einer Reise aus Sikkim in mein Zuhause in Indien nach Shimla gekehrt. Und somit sind die Erinnerungen und Erlebnisse natürlich noch ganz frisch. Und umso gerne teile ich natürlich auch diese Eindrücke mit euch. Ja, ich weiß, kaum zu glauben, ich lebe schon 13 Jahre in Indien und habe es jetzt erst in diesen kleinsten Staat Indiens geschafft. Das liegt tatsächlich daran, dass Indien einfach so unfassbar groß, unfassbar vielseitig ist. Zudem ist es tatsächlich auch nicht das einfachste Reiseland. Das heißt, um von einer Region zur nächsten zu kommen, dauert es mitunter doch auch schon mal ganz lange. Nur mal hier als Beispiel, um aus Sikkim hinauszureisen und hier wieder in den westlichen Himalaya zu kommen. Eine kleine Orientierung vielleicht vorab. Sikkim befindet sich im östlichen Himalaya an der östlichen Grenze zu Nepal. Oben im Norden schließt es an Tibet an und im Westen dann an Bhutan. Um also aus diesem östlichen Himalaya zu kommen, musste ich erstmal landeinwärts etwas reisen, mit 2 Jeeps aus Sikkim fahren, dann einen Flug nach Delhi nehmen, um dann mit dem Nachtbus nach Shimla zu fahren. Und war also 2 volle Tage und 2 volle Nächte unterwegs. Und ja, mir macht das Reisen innerhalb Indiens selbst unglaublich viel Spaß. Man hat unglaublich viele Eindrücke und Erlebnisse. Ich immer noch selbst nach 13 Jahren lerne immer ganz viel Neues kennen, habe ganz viele neue Erlebnisse. Aber es ist eben doch auch mit etwas Mühe verbunden. Und so nehme ich mir die einzelnen Reiseregionen auch Stück für Stück vor. Und ein anderer Grund dafür, dass ich Sikkim erst jetzt bereist habe, ist, dass ich natürlich in Bezug auf meine Reisen auch viel in ähnlichen Regionen, in den gleichen Regionen unterwegs bin, die für euch vielleicht erstmal als Indien Neulinge viel interessanter sind oder die erstmal bereist werden möchten, wie zum Beispiel Rajasthan, auch die Bergstaaten, Himachal Pradesh, Ladakh, Kerala, all die Staaten, die ich ja auch schon vorab dieser Folge vorgestellt habe, Goa natürlich auch. Und nichtsdestotrotz kann ich Sikkim sehr, sehr als Reiseregion empfehlen. Tatsächlich ist es so, je untouristischer die Reiseziele in Indien werden, ist es natürlich auch gleich nochmal interessanter, gleich nochmal herausfordernder. Aber ja, umso mehr kann ich tatsächlich diese indischen Reiseziele empfehlen. Vielleicht erstmal ein paar Daten und Fakten zu dem kleinen indischen Staat Sikkim. Sikkim ist nur 7000 Quadratkilometer klein und auf dieser Fläche leben nur 670.000 Einwohner. Und das ist natürlich im Verhältnis zum gesamten Indien und der gesamten Bevölkerungszahl mit über 1,4 Milliarden natürlich ein sehr, sehr kleiner, ja, kleiner winziger Teil Indiens und dennoch von großer Bedeutung. Ich meine gelesen zu haben, dass Sikkim sogar nur 60 Kilometer weit und 130 Kilometer lang ist und das ist natürlich wirklich, wirklich klein. Da Sikkim aber ein Himalaya-Staat ist, sogar die Juwele des Himalayas sein soll, ist es stark zerklüftet. Es sind sehr, sehr steile Täler mitunter. Die Straßen sind nicht immer in den besten Verhältnissen. Und dadurch dauert ja die Reise durch Sikkim an sich doch auch etwas länger. Also so für 30, 40 Kilometer kann man schon mit 2 Stunden Fahrzeit rechnen. Und somit darf man dann auch etwas mehr Zeit einplanen, wenn man in Sikkim unterwegs ist. Was ich bei Sikkim tatsächlich gar nicht empfehlen würde, ist es, wie in anderen indischen Staaten, vielleicht nur 1-2 Tage an einem Ort zu sein, sich alles anzugucken, weiterzureisen. 1-2 Tage an einem Ort anschauen und weiterreisen. Das bietet sich wirklich hervorragend für Regionen wie Rajasthan oder auch für Kerala ein, da wo die Infrastruktur gut ist, da wo es wirklich sehr viele unterschiedliche, vielseitige Reiseziele gibt. In Sikkim würde ich diese Art von Reisen wirklich nicht bevorzugen, dadurch, dass Sikkim eher eine sehr ländliche Region ist, aus vielen Dörfern besteht, natürlich auch die eine oder andere Stadt hat, wie zum Beispiel Gangtok als Hauptstadt Sikkims. Aber dennoch ist an sich alles recht ähnlich und ich würde euch eher empfehlen, wenn ihr in Sikkim seid, euch eher einen Reiseort auszusuchen, dort vielleicht auch etwas länger zu bleiben, um hier wirklich einmal eine Ruhepause einzulegen, in den Kontakt mit den Einheimischen kommt, wirklich auch ja in dieser Region lebt, um sie so auch erleben zu können. Sikkim ist anders als der Rest Indiens. Das mag daran liegen, dass es ja viel, viel mehr ländliche Regionen gibt. Die Menschen leben in Dörfern, sie sind viel ruhiger. Es ist insgesamt alles viel ruhiger, viel friedlicher. Es mag daran liegen, dass ein hoher prozentualer Anteil an der Bevölkerung in Sikkim buddhistisch ist. 20%. Ja, und zudem erscheint auch alles viel sauberer. Also Sikkim war für mich wie eine kleine Ruhe-Oase, wie ein Ruhepol in Indien. Und so empfehle ich wirklich, sucht euch einen Ort aus, wohnt dort in einem Homestay bei einer indischen Familie. Denn das heißt nicht, dass ihr ja irgendwie im Bett zwischen den Kindern schlaft, sondern dann habt ihr natürlich wie bei einer Pension trotzdem euer eigenes Zimmer, euer eigenes Badezimmer. Aber dennoch bekommt ihr ganz, ganz viel vom Familienleben, vom Dorfleben, vom Farmleben mit, könnt vielleicht sogar mit rausgehen. Viele der Familien leben in Kardamomfeldern. Dort könnt ihr gerne helfen mit der Ernte oder viele haben auch noch Kühe, bei denen ihr mithelfen könnt, vielleicht mal eine Kuh zu melken oder einfach mitzubekommen, was bedeutet es eigentlich, eine Kuh mit zu Hause zu haben, welche Arbeitsschritte sind notwendig. Es wird viel gegessen, was draußen in der Natur wächst. Man kann mit rausgehen, wilde Beeren sammeln, Gräser, die essbar sind. Und ich denke, so schafft man vielleicht ein viel, viel wertvolleres Reiseerlebnis, als tatsächlich sich die Mühe in Sikkim zu machen, irgendwie von Ort zu reisen, sich 1000 verschiedene Klöster anzuschauen, sich die Umstände zu machen, zu gucken, wie man von einem Ort zum nächsten kommt und mal wieder neue Hotelunterkünfte findet, sondern wirklich lieber hier sagen, okay, ich bleib jetzt an einem Ort. So habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ich habe mir den Ort Yuksum in West-Sikkim ausgesucht. Yuksum ist meines Erachtens ein winziges Dorf. Interessanterweise war es allerdings einmal die erste Hauptstadt von Sikkim. Und da kann man sich ja vorstellen, wie groß die Hauptstadt dann damals vielleicht mal gewesen sein soll. Weil der Name Yuk kommt von 3. Dort haben sich damals im 17. Jahrhundert 3 Lamas, 3 Mönche getroffen, die aus 3 verschiedenen Richtungen gekommen sind, um den ersten König dort zu krönen. Und somit war für mich Yuksum aus verschiedener Hinsicht ein sehr interessantes Reiseziel. Ich habe auch tatsächlich in einem Homestay bei einer indischen Familie gelebt. Zum einen war es interessant, weil es ein Dorf war, es war alles erlaufbar, es war sehr buddhistisch geprägt. Es hat mir Spaß gemacht, verschiedene Klöster zu besuchen und dort am Nachmittag einfach dann auch an den Klostergebeten mit den Einheimischen teilzunehmen. Auch wenn ich die Gebete natürlich nicht kenne, ist das aber eine sehr, sehr meditative Erfahrung immer. Zum anderen hatte Juxum dann natürlich auch ein paar kulturelle Highlights, wie zum Beispiel den Krönungsort zu besuchen, dort, wo der König damals gekrönt worden ist. Und was noch so toll an Juxum gewesen ist, ist, dass es der Ausgangspunkt für den ja relativ bekannten Götschela-Trek ist. Der Götschela-Trek wird meistens in 8 Tagen begangen. Ich habe ihn dann tatsächlich in 7 Tagen mit meiner Gruppe gemacht. Das Besondere am Götschela-Trek ist, dass er durch den Kanchenjunga-Nationalpark führt. Sikkim ist auch zu einem Großteil nicht besiedelt, auch natürlich in diesem 7000 Quadratkilometer großen Nationalpark. Man findet dort wirklich nichts anderes als Natur vor. Das ist natürlich schon mal ein Highlight, 7 Tage in einem Nationalpark unterwegs zu sein. Und der Nationalpark trägt natürlich nicht ohne Grund den Namen Kanchenjunga Nationalpark. Dort befindet sich nämlich auch der dritthöchste Berg der Welt mit über 8500 Metern, nämlich der Kanchenjunga, der sich in West-Sikkim genau an der Grenze zu Nepal befindet. Und weil der Kanchenjunga in Sikkim als heilig gilt, kann man ihn von der Seite Indiens nicht besteigen, sondern nur von der Seite Nepals. Aber was man machen kann, man kann auf diesen Götschela-Trek wirklich sehr, sehr nahe zu dem Kanchenjunga kommen und ihn aus nächster Nähe bestaunen können. Und für mich war das tatsächlich auch das erste Mal, dass ich wirklich aus so großer Nähe einen 8000er gesehen habe. Also ich bin ja sozusagen jetzt im indischen Himalaya zu Hause, tatsächlich mehr im westlichen Himalaya, habe dort unzählig viele Trekkingtouren und sogar auch Expeditionen gemacht, die gingen dann meistens auf über 6000 Metern und dann war ich immer schon total begeistert, diese Bergpracht an 6000ern, 7000ern zu sehen, auch in Uttarakhand. Aber jetzt wirklich vor so einem 8000er zu stehen, war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ja, deswegen war es tatsächlich auch wirklich an der Zeit, diese Trekkingtour zu machen. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich liebe Outdoor-Sport, ich liebe die Bewegung und habe mich also dazu entschieden, bei meiner 10-tägigen Sikkim-Tour überwiegend mich in Juxum im Dorf aufzuhalten, dort in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen, die näheren Ziele mir anzuschauen, mehr dieses gemütliche Dorfleben zu genießen. Juxum, das müsst ihr euch vorstellen, es gibt ein paar Hotels. Es ist nämlich tatsächlich doch für Sikkim-Verhältnisse sehr touristisch, da es ja diesen Ausgangspunkt des sehr berühmten Treks darstellt. Aber im Vergleich zu anderen Orten Indiens war es wirklich noch so, so untouristisch. Es gab insgesamt, glaube ich, auf dem Markt 3 kleine Restaurants, Essbuden und eine Straße, die durchgeführt hat, ein paar Klöster und sonst eben nichts. Und somit war man dann tatsächlich auch darauf angewiesen, dass die Familie in dem Homestay für einen gekocht hat. Und es war immer richtig schön. Also der Großvater saß dann immer, sah selbst aus wie ein Mönch, hat mit seinem Maler immer da gesessen und tibetische Mantra vor sich hingemurmelt. Die Großmutter hat gekocht, die kleinen Kinder haben sich gefreut, wenn sie mir mal einen Kaffee vorbeibringen konnten oder mir das Essen zu bringen. Also die haben auch mitgeholfen. Und die Großmutter hat auch ihr selbst eingelegtes traditionelles Gemüse gemacht, das ich ihr dann auch abgekauft habe. Und es war ja einfach schön, dann auch so in Kontakt zu kommen, um auch das Leben einfach kennenzulernen. Sehr interessant für mich war, dass in Sikkim Nepali gesprochen wird. Also Sikkim grenzt ja an Nepal an und viele der Sikkim-Einwohner müssen vor oder nach den Ureinwohnern, die dort gelebt haben, tatsächlich aus Nepal eingewandert sein. Und sie sprechen als Sprache, als Staatssprache Nepali. Ich konnte mich auf Hindi sehr gut mit ihnen verständigen, weil für sie Hindi auch nicht die Muttersprache gewesen ist, sodass sie mich dann auch sehr, sehr gut verstanden haben mit meinem gebrochenen Hindi. Und wir hatten tatsächlich ganz schöne Gespräche. Daneben werden übrigens unzählige andere Sprachen auch gesprochen, wie gesagt, von den Ureinwohnern, die es dort noch gibt, oder von den Siedlern, die aus anderen Regionen gekommen sind. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man da bestimmt auch noch ganz, ganz viel nachlesen. Ich möchte euch auch noch ein wenig über den Göcela-Trek erzählen. Ich denke, das ist tatsächlich einer der interessantesten Trekking-Touren, nicht nur in Sikkim, sondern vielleicht in ganz Indien ist. Denn er führt durch den Nationalpark, das hatte ich ja schon erwähnt. Zudem startet er in Juksum auf 1750 Meter und führt bis auf 4500 Meter. Und dadurch geht man durch ganz, ganz viele verschiedene Vegetationsstufen. Also es beginnt mit dem grünen, üppigen Wäldern, dann kommt man durch blühende Rhododendron-Wälder, dann wird es immer alpiner, bis es irgendwann karg ist, über der Baumgrenze, man über Gletschereis läuft und dann wirklich noch diese hohe Bergwelt um sich hat. Zum anderen sieht man unfassbar viele hohe Berge. Also ich habe mal die Zahl gelesen, dass man 14 hohe Berge sieht, alle zwischen 6.000 und 8.000 Metern. Und wenn man Glück hat mit der Sicht, ist das wirklich eine wahre Pracht. Das Besondere auch an dem Trek in Sikkim ist, oder eben an dem Göcela-Trek, man kann diesen Trek sehr früh im Jahr machen, im April und Mai. Ich muss gestehen, dass die Trekkingtouren im westlichen Himalaya, in Himachal Pradesh zum Beispiel und tatsächlich auch in Uttarakhand längst nicht so früh starten und man auch noch nicht so hoch gehen kann. Ich war wirklich überrascht, dass auf über 4000 Meter kein Schnee mehr gelegen hat jetzt im Mai, wohingegen jetzt immer noch in Himachal Pradesh auf über 3000 Meter Schnee liegt. Und man kann diesen Trek auch relativ spät im Jahr noch machen. Also die nächste gute Zeit für die Trekkingtour wäre von Oktober bis Dezember. Und natürlich ist das dann wahnsinnig kalt. Und es war jetzt auch im Mai sehr, sehr kalt mit minus 5 bis minus 10 Grad nachts. Wir hatten auch einmal einen Schneesturm. Waren öfter mal einfach nur im Nebel, in den Wolken. Manchmal hatten wir auch sehr extreme Windbedingungen. Also es war kein relaxter, entspannter Trek mit wunderbaren grünen Camps, wo man dann immer nach 2-3 Stunden wandern angekommen ist, um einfach nur zu entspannen. Sondern es war schon ein anspruchsvoller Trek, auch von den Längen der Etappen. Man läuft dann immer so 5, 6, 7 Stunden, aber auch von der Höhe her. Man schläft relativ schnell auf über 3000, dann auf über 4000 Meter. Deswegen sind die Akklimatisierungstage auch sehr wichtig. Und an den Camps herrschen auch sehr harsche Bedingungen, die für die Abenteurer unter euch aber vielleicht auch interessant sind, so etwas mitzubekommen, weil die Bergwelt natürlich nicht immer nur sanft ist, sondern auch ganz schön extrem sein kann. Ja, und dann natürlich vor den 8500 Meter hohen Kanchenjunga zu stehen. Man an dem Tag, wo man zum letzten Aussichtspunkt wandert, steht man relativ schon früh auf, wandert im Dunkeln, dann von 2 Uhr nachts los, um beim Sonnenaufgang diesen Kanchenjunga in ersten Sonnenstrahlenlicht gehüllt, getaucht zu sehen. Das ist natürlich eindrucksvoll. Man kommt momentan leider nicht weiter als bis zu diesem Aussichtspunkt auf 4500 Metern, weil das Leopardenschutzgebiet ist und nur Einheimische weitergehen dürfen. Wenn man weitergehen würde, würde man irgendwann auf den 4900 Meter Göcela-Pass kommen. Aber ich denke tatsächlich, dass das fast unbedeutend ist, weil wohin und wie weit möchte man gehen? Man könnte ja sagen, okay, dann gehe ich noch weiter und noch weiter und irgendwann bin ich vielleicht auf dem Kanchenjunga, der ja sowieso nicht erlaubt ist, von der indischen Seite begangen zu werden, weil er heilig ist. Und es ist einfach schon so unglaublich schön gewesen, den Kanchenjunga wirklich aus nächster Nähe zu sehen. Und dann muss man ja auch wieder zurück. Und tatsächlich ist es bei dem Trek gar nicht schlimm, dass man den gleichen Weg wieder zurückläuft. Zum einen gerade im April, Mai, wie ich es erlebt habe, sind die Wetterbedingungen immer so anders und so unterschiedlich, dass allein deswegen jeder Tag auch schon wieder anders ist. Und zum anderen schaut man natürlich in die andere Richtung und erlebt das alles nochmal ganz neu. Man geht auch nicht ganz den gleichen Weg zurück wie hinzu. Hinzu macht man noch eine kleine Extratour hoch auf einen Aussichtspunkt genannt Dzongri, wo man schon mal den ersten Himalaya-Rundumblick hat. Zurück geht's dann durch einen Rhododendron-Wald. Und man kann diese Trekkingtour natürlich ausbauen, man kann die deutlich verlängern auf bis zu 12 Tage und Rundtouren draus basteln, man kann die Tour kürzen, nur bis Dzongri machen, um von dort die Aussicht zu genießen. Und ja, es war für mich einfach interessant, einmal eigentlich meine erste Trekkingtour im östlichen Himalaya zu machen. Die Vegetation erschien mir etwas anders. Der Himalaya an sich erschien mir etwas steiler, etwas schroffer. Und ich kann diese Trekkingtour wirklich euch ans Herz legen. Einziger Minuspunkt ist tatsächlich, dass sich der Trek auch sehr, sehr großer Beliebtheit unter den indischen Touristen erfreut und dort auf viele große Gruppen gehen. Wenn ihr mich kontaktiert und ich den Trek für euch organisieren darf, würde ich wirklich so gucken, dass ich schaue, dass die großen Gruppen dann eben nicht gerade zur gleichen Zeit gehen, wenn ihr geht, weil sonst teilt man sich das Camp manchmal mit 40, 50 Leuten, beziehungsweise die Pferde und Yaks, die das ganze Gepäck transportieren, die sind einem dann auch irgendwie die ganze Zeit im Weg. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir wirklich alleine auf dem Trek unterwegs gewesen sind, was tatsächlich aber auch mit der Professionalität meines lokalen Trekkingpartners zu tun gehabt hat, der das ganz gut einschätzen konnte und gesehen hat, okay, wenn die Gruppe jetzt dann und dann losläuft, dann machen wir das so und so, campen nicht an den gleichen Orten etc. Ja, und nach so einer Trekkingtour genießt man es dann natürlich umso mehr, wieder zurück, vielleicht in seinem kleinen Homestay zu sein, sich es dort gut gehen zu lassen. Vielleicht möchte man dann auch noch etwas mehr von Sikkim sich anschauen. Es gibt natürlich die Hauptstadt Gangtok, die ist ungefähr 5 Stunden Fahrt von Juksum entfernt. Ich selbst bin dort nicht gewesen. Gangtok soll auf 1650 Meter liegen und sehr ähnlich zur Stadt Shimla sein, in der ich ja lebe. Ich habe diese Stadt dann lieber ausgelassen, wie ich eh immer versuche, indische Städte eher zu vermeiden. Ich bin dann noch nach Pelling gereist. Das liegt 30 Kilometer von Juksum. Nur als Tagesbesuch habe ich mir da das Kloster angeguckt, den Aussichtspunkt mit einer großen Buddha-Statue. Auf dem Weg gibt es den Kanchenjunga-Wasserfall und einen heiligen Wunschsee. Da muss ich gestehen, das ist genau das, was tatsächlich die indischen Touristen machen, diesen Autotourismus, die dann von Ort zu Ort fahren, hier aussteigen, sich das schnell angucken. Und das ist eigentlich nicht meine Art von Reisen und würde ich euch jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Was aber sicherlich interessant sein kann, entweder bei der Einreise nach Sikkim oder bei der Ausreise von Sikkim, das über Darjeeling zu machen. Darjeeling ist eine ehemalige britische Hill Station. Das bedeutet, dass die Briten dort die Sommermonate verbracht haben. Das ist immer ganz charmant. Da gibt es dann auch so Bummelpromenaden und auch die berühmten Schmalspurbahnen, die es ja auch hoch nach Shimla gibt. Und so gibt es die eben auch hoch nach Darjeeling. Und dann kann man dieses Erlebnis mit der traditionellen Schmalspurbahn einmal haben. Zudem, wenn man Glück hat und das Wetter ist klar, dann hat man auch eine grandiose Aussicht auf die Berge um Sikkim herum und sogar bis zum Kanchenjunga. Zum Wetter möchte ich gerne noch was sagen. Es soll in der zweiten Jahreshälfte deutlich klarer werden, dann hat man wirklich diese spektakulären Sichten. In der ersten Jahreshälfte ist es tatsächlich öfter diesig und ich hatte das jetzt so erlebt, dass meistens ab den Nachmittagsstunden es tatsächlich sich zuzog, gewittert hat und auch sehr, sehr bewölkt war, viel geregnet hat. Dadurch haben wir die Trekkingtour auch so geplant, dass wir früh los sind, auch zu den Aussichtspunkten früh am Morgen sind, wo wir wirklich noch diese klaren Aussichten hatten um dann einfach zu vermeiden, dass wir mitten in der Wolke stehen und nichts sehen, weil das macht dann natürlich auch den Dreck aus, dass man schöne Blicke, schöne Aussichten hat. Und wir hatten tatsächlich extremes Glück. Wir hatten auch Nachmittage, die sonnig gewesen sind, aber es hat sich schon tendenziell eher am Nachmittag zugezogen. Und ich glaube, gerade so in den Monaten April und Mai darf man mit viel Regenschauern rechnen. Im Juli und August sowieso. Also da muss es der Monsun wirklich extrem sein. Ich habe das Gefühl, dass der Monsunregen im Nordostindiens deutlich heftiger sogar ist als im westlichen Nordindien. Also Juni, Juli, August darf Sikkim gerne vermieden werden. Ich glaube, dann auch im Januar, Februar ist Sikkim ganz schön kalt, auch noch im März. Man darf nicht vergessen, dass die Behausungen in Sikkim ja nicht isoliert sind. Vielleicht gibt es mal so einen kleinen Ofen, wenn man Glück hat. Also spart euch Sikkim oder plant Sikkim eher im April, Mai bzw. Ende September, Oktober, November, vielleicht noch gerade so im Dezember. Zur Anreise und Einreise nach Sikkim. Da gibt es nämlich ein paar Besonderheiten. Wenn ihr euch Sikkim mal auf der Karte anguckt, merkt man, dass es eigentlich nur so eine ganz kleine Landbrücke von Westbengalen hoch nach Sikkim gibt. Ansonsten ist Sikkim tatsächlich eingeschlossen von Nepal im Westen, Tibet im Norden und Bhutan im Osten. Und somit ist man doch etwas begrenzt, was die Anreise betrifft. Es geht sehr gut per Flugzeug zum Flughafen Bagdogra, ein winziger Flughafen. Und dann sind es ungefähr 3 Fahrtstunden bis zur Grenze Sikkims und dann natürlich, je nachdem, wo man hin möchte, noch weiter. Man kann auch mit dem Zug bis nach Siliguri zum Bahnhof fahren. Und Siliguri und Bagdogra, die grenzen praktisch diese beiden Städte direkt ineinander. Also die gehören für mich fast zusammen. Kann man genauso 3 Stunden hoch in den Norden nach Sikkim fahren. Es gibt auch einige wenige Flüge mittlerweile nach Gangtok, unter anderem von Delhi. Da muss man schauen, dann fliegt man also gleich in die Hauptstadt Sikkims, was natürlich auch attraktiv sein kann. Es gibt auch öffentliche Busse, die man gerade von Siliguri nehmen kann, nach Gangtok zum Beispiel. Ansonsten habe ich es mehr erlebt, dass man eher mit Sharing Jeeps unterwegs gewesen ist. Da gab es richtige Bahnhöfe für Jeeps. Man geht dann auch zu dem Schalter, bucht sich das Ticket. Es ist relativ günstig für so eine 2-3-stündige Fahrt, bezahlt man vielleicht 3-4 Euro. Und ist dann aber, ja, dann wird der Jeep aber auch vollgepackt. Also wir waren zu 12 beziehungsweise zu 11 in so einem Jeep, auf vielleicht, sagen wir mal, 7 Sitzplätze verteilt. Also es ist schon schön eng auch, aber es ist günstig. Oder man reist einfach mit privatem Fahrzeug. Dadurch, dass die Kilometer an sich in Sikkim nicht lange sind und es einfach nur doch lange dauert. Also ich bin von Bagdogra Flughafen bis nach Juksum. Ich glaube, das sind nur wenige Kilometer, vielleicht sind es 100, 120 Kilometer. So bin ich 7 Stunden unterwegs gewesen und habe dafür umgerechnet 80 Euro bezahlt im Taxi. Und ich finde, das geht dann auch, vor allem wenn man dann zu mehr ist. An der Grenze zu Sikkim muss man zu dem Checkposten und braucht einen Inner-Line-Permit als ausländischen Tourist. Den kann man ganz unkompliziert, wie gesagt, an allen Grenzen zu Sikkim gleich bekommen. Man braucht nur seinen Reisepass als Kopie, man braucht sein Visum als Kopie und ein Passfoto. Erwähnt dann kurz, wo man hin möchte, was man vorhat und kriegt dann einen Stempel in den Pass und eine Erlaubnis, die auf 15 Tage Aufenthalt ausgestellt wird. Wenn man länger bleiben möchte, kann man das dann bei den örtlichen Polizeibehörden bis zu 30 Tage dann weiter verlängern. Dann gibt es viele Regionen, einfach aufgrund der Nähe zu Tibet, die für uns als Ausländer verboten sind, vor allem im Nord-Sikkim, da kommen wir gar nicht rein. Oder wir brauchen einen noch anderen Permit, den dann die Reiseagenturen auch nur ausstellen dürfen. Und da muss man sich also vorab ein bisschen beschäftigen, wo möchte ich eigentlich hin, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie weit kann ich gehen, beziehungsweise brauche ich dann eine lokale Agentur, die mir da helfen kann, weiter zu reisen. Tatsächlich ist es so, dass wir als Ausländer auch für die Trekkingtouren extra Genehmigungen brauchen, wofür man dann aber einfach nur mehr bezahlen muss. Und das macht dann auch der Trekkingveranstalter, beziehungsweise ich mache das dann für euch. Das kostet dann ein paar Rupien mehr. Ich habe jetzt für die Trekkingtour Sikkim als Genehmigung nochmal 30 Euro zusätzlich bezahlt. Und ja, dann geht das. Einfach dadurch, dass es viele Nationalparks sind, beziehungsweise wir sehr nah an der Grenze zu den anderen Himalaya-Staaten sind, muss man, ja, wird man da noch als ausländischer Tourist ein bisschen mehr beäugt und ein bisschen mehr kontrolliert und braucht mehr Genehmigung, um den Staat zu bereisen. Aber gerade dieser Inner-Line-Permit, den man an der Grenze bekommt, das ist wirklich sehr, sehr unkompliziert. Essen kann man in Sikkim gut und günstig. Meistens gibt es Reis mit gelben Linsen und lokalen Gemüsen dazu. Die Sikkimesen essen auch gerne mal Fleisch, wer das mag. Sonst gibt es Momos, die gefüllten Teigtaschen und Nudelsuppen. Das kennt man dann vielleicht auch aus Nepal bzw. aus der westlichen Himalaya-Region. Viel grünes Blattgemüse, das wild herumwächst, beziehungsweise auch viel fermentiertes Gemüse, eingelegtes Gemüse. Und ja, ich bin auf jeden Fall nicht hungrig geblieben während meiner Reise in Sikkim. Ich habe euch auch alles nochmal etwas strukturierter in dem Blogartikel zur Reiseregion Sikkim auf meinen Shalo-Indien-Blog aufgeschrieben, wenn ihr da nochmal nachlesen möchtet. Ansonsten kann ich euch, wie gesagt, Sikkim als Reiseregion nur empfehlen, vor allem, wenn ihr leidenschaftliche Bergsportler seid. Man kann auch tolle Gipfel besteigen, wenn ihr es liebt, mehr in der Natur unterwegs zu sein, in kleinen ländlichen Regionen, in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen und nicht unbedingt von einer Sehenswürdigkeit zur anderen Sehenswürdigkeit ziehen müsst. Und ja, vielleicht ist Sikkim auch eher für all die geeignet, die Herausforderungen lieben, die auch mal ein bisschen unbequemer unterwegs sein können. Wobei, wenn man natürlich ein bisschen mehr investiert in die Reise, kann man auch sehr, sehr komfortabel reisen. Es gibt überall mittlerweile sehr schöne Hotels und man kann ja immer im privaten Fahrzeug reisen. Vielleicht ist Sikkim nicht unbedingt das erste Ziel, das ihr wählt bei eurer allerersten Indienreise. Aber vielleicht, wenn ihr etwas mehr Zeit einplant, würde ich euch schon empfehlen, Sikkim durchaus auch mit anderen Reisezielen, selbst bei eurer ersten Indienreise, mit zu kombinieren. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um auch das landschaftliche Indien kennenzulernen, um zu sehen, okay, Indien ist nicht so und so und man kann bei Indien wirklich überhaupt nicht verallgemeinern, sondern man bekommt dann eben auch mit dieser Reiseregion Sikkim diese unglaubliche Vielfalt Indiens mit. Und ja, wenn ihr in den indischen Himalaya wollt, dann unbedingt. Ich hoffe, diese Folge war informativ und interessant für euch und gern beantworte ich all eure Fragen. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss!